Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Bis bald, Jesus kommt wieder. Das ist ja die Überschrift über der dreiteiligen Reihe zum zweiten Petrusbrief. Und nochmal ein ganz kurzer Rückblick, Damaris hat es gerade schon in Stichworten nochmal zusammengefasst. Das erste Thema vor zwei Wochen, du darfst zunehmen, geistliches Wachstum erwünscht. Ihr erinnert euch an diese Zwiebel, wo eine Haut über die andere wächst. Und genauso macht Petrus deutlich, das, was im Kern ist, dass Jesus euch angenommen hat und dass Jesus wiederkommt, dass ihr zu Jesus gehört, das muss Auswirkungen nach außen haben. Das muss in geistliches Wachstum münden. Da kommt so eine Schicht zur anderen. Und Petrus sagt, streckt euch danach aus. Setzt alles daran, dass diese Eigenschaften, die Gott entsprechen, in eurem Leben zum Tragen kommen. Egal, ob du letzten Sonntag hier warst oder nicht, du hast auf jeden Fall Pech gehabt. Diejenigen, die nicht hier waren, haben eine gute Predigt von Veit Klaasberg verpasst zum Thema Versprochen ist versprochen. Gott tut, was er sagt. Diejenigen, die hier waren, wurden sicherlich gedanklich die ganze Woche noch von diesem Tropfen Pech verfolgt, der als Beispiel in dieser Predigt vorkam. Und wenn du nicht hier warst, darfst du dich nachher gerne erkundigen, was es damit auf sich hat. Und heute ist das Thema der Zug. Noch ist der Zug nicht abgefahren. Fahr mit. Wir sind im Kapitel 3 angelangt. Ich werde nachher noch einiges kurz zusammenfassen, was in dem Kapitel 2 behandelt wird, das wir jetzt nicht hier in dieser Predigtreihe drin hatten. Eine Horrorvorstellung. Du hast deinen Urlaub gebucht, hast dich ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf gefreut und an dem Morgen der Abfahrt verschläfst du und siehst noch die Rücklichter des Zugs. Vielleicht haben das einige von euch selbst erlebt. Man hört ja immer wieder Meldungen, dass die Deutsche Bahn nicht die pünktlichste ist. Das ist ja manchen zum Glück geworden, weil sie den Zug dann doch nicht verpasst haben. Aber viele von euch haben vielleicht auch schon sowas geträumt als Albtraum. Ich kenne das selber. Du träumst, du kommst zu spät. Eine ganz schlimme Vorstellung, wobei die Dinge, die wir verpassen, ja oft ersetzbar sind oder nicht unser ganzes Leben ausmachen. Petrus macht im dritten Kapitel des zweiten Petrusbriefes deutlich, auch in unserer geistlichen Situation gibt es die Möglichkeit, den Zug zu verpassen, geistlich zu schlafen. Und er macht deutlich, die beiden Briefe, die er schreibt, haben das Ziel, die Leser der beiden Petrusbriefe, die Christen in Kleinasien, davor zu beschützen, dass sie geistlich einschlafen und zu ermutigen oder ihnen alles zur Verfügung zu stellen, dass sie geistlich wachsam sind und dass sie diesen Zug nicht verpassen. Ich lese den Abschnitt aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten ausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Höhnen sie. Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit Erschaffung der Welt war. Denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt. Allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Soweit der 2. Petrusbrief. Dies ist nun schon der 2. Brief. Wir haben in unserem Neuen Testament 2 Petrusbriefe, den 1. und den 2. Bei Paulus, da fehlen uns einige Briefe, bei Petrus haben wir offensichtlich alle beisammen. Und Petrus schreibt hier, warum er diese beiden Briefe geschrieben hat. Es geht ihm darum, Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die helfen sollen, wachsam zu bleiben und das Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Wachsam sein, dazu hatte ja Jesus auch schon seine Jünger immer wieder aufgefordert. Wir kennen dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, von den 5 törichten und den 5 klugen Jungfrauen, wie es in alten Bibelübersetzungen heißt, die auf eine Hochzeit eingeladen sind als Brautjungfern und 5 von ihnen vergessen, sich richtig vorzubereiten, müssen dann zwischendurch nochmal weg, um Besorgungen zu machen. Und genau in dem Moment kommt der Bräutigam und sie verpassen es, den Bräutigam zu empfangen und mit in den Hochzeitssaal reinzukommen. Als sie dann zurückkommen, ist es zu spät. Oder dieser Verwalter, der seine Knechte zurücklässt, um über sein Hab und Gut zu verwalten und die nicht damit rechnen, dass er plötzlich wieder zurückkommt und einer von ihnen ist überhaupt nicht vorbereitet. Jesus sagt, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Jesus sagt, dass er überraschend wiederkommen wird. So wie wenn nachts in einem Haus eingebrochen wird, niemand achtet oder niemand rechnet damit, dass der Dieb in dieser Nacht um diese Uhrzeit kommt. Und Jesus sagt, deswegen wacht, seid wachsam, seid vorbereitet, wenn ich komme. Lasst euer Denken nicht vom Bösen beeinflussen, darum geht es Petrus. Und um das zu verstehen, müssen wir kurz einen Überblick haben, was in Kapitel 2 behandelt wurde. Petrus wendet sich hier an seine lieben Freunde, also an die Menschen in den Gemeinden in Kleinasien. Vorher redet er von ganz anderen Leuten, die auch in den Gemeinden sind, die aber versuchen, Irrlehre in diese Gemeinde hineinzubringen. Und darauf nimmt Petrus hier Bezug. Er beschreibt diese Irrlehrer. Sie haben keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Sie überheben sich, sie nehmen sich selber zum letzten Maßstab. Ihr Umgang mit Gott und mit allem, was heilig ist, ist respektlos. Daraus folgert, dass sie sagen, wir müssen vor Gott keine Verantwortung ablegen. Gott hat uns nicht zu sagen, wir können so leben, wie wir das für richtig halten. Und daraus folgt ein unmoralischer Lebensstil. Petrus macht das fest an den beiden Bereichen Essen und Sexualität. Diese Irrlehrer fressen sich voll, sie haben Fressgelage und sie leben sexuell unmoralisch. Jede Frau, die ihnen über den Weg läuft, ist eine potenzielle Partnerin im Bett. Und sie überlegen nur, wie können wir sie zu uns ziehen. Sie sind scheinfromm und das Motiv, was dahinter steckt, ist, dass sie habgierig sind. Sie wollen alle Vorteile nutzen, die es mit sich bringt, einen frommen Lebenswandel scheinbar an den Tag zu legen. Aber Petrus warnt, diese Irrlehrer werden jeden enttäuschen, der ihnen nachfolgt. Sie sind wie eine Quelle ohne Wasser. Wenn man in der Wüste unterwegs ist und man sieht dort so eine Oase und man hofft, endlich dort anzukommen oder in den Bergen, wo sehr wenige Hütten sind. Man hofft anzukommen und man merkt plötzlich, ich bin ja einem Irrtum zugrunde gefallen. Das ist schlimm. Und Petrus sagt, genauso wird es jedem ergehen, der diesen Irrlehrern hinterhergeht, der nur auf das Diesseits guckt und sich nicht und nicht in dem Bewusstsein lebt, dass wir mit Jesus leben, dass Jesus wiederkommt, dass wir vor Jesus verantwortlich sind. Das Schlimme ist, dass diese Menschen, die so lehren, gerettet waren. Sie haben Jesus kennengelernt, sie haben sich zu Jesus bekehrt und sind dann in ihr altes Leben zurückgefallen. Und Petrus findet sehr drastische Worte für diese Menschen, indem er ein Sprichwort der damaligen Zeit zitiert. Entschuldigt bitte, aber es steht in der Bibel. Der Hund kehrt zu dem zurück, was er erbrochen hat. Das Schwein, sauber gewaschen, wälzt sich hinterher doch wieder im Schlamm. Diese Worte richtet Petrus gegen die Irrlehrer. Und er macht jetzt deutlich hier im Kapitel 3, ihr sollt wachsam bleiben und euer Denken nicht vom Bösen und von diesen Irrlehrern beeinflussen lassen. Geht diesen Irrlehrern und ihren Lehren nicht auf den Leim. Es ist wichtig, wie ihr lebt. Es ist nicht egal. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Hier ist von heiligen Propheten die Rede. In Kapitel 2 vergleicht Petrus die Irrlehrer mit falschen Propheten, die es ja auch im Alten Testament schon gab. Und er macht deutlich, das sind falsche Propheten. Auch Jesus warnt davor, dass falsche Propheten kommen werden, die von Jesus ablenken wollen, die Menschen wegziehen wollen aus der Beziehung von Jesus. Und Petrus erinnert hier noch einmal an zwei dieser Aspekte, die wir im letzten Sonntag in der Predigt von Veit gehört haben. Die Lehre Jesu, die durch die Apostel überbracht wurde, und das, was die Propheten gesagt haben. Letzten Sonntag ging es ja um die Verklärung von Jesus, dass die Jünger Jesus in seiner Herrlichkeit bereits sehen durften, um das, was die Propheten im Alten Testament vorausgesagt haben über die Wiederkunft von Jesus und um die Heilige Schrift, die aus unserer heutigen Sicht ja die Lehre der Apostel enthält. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Spötter, die sagen, wo ist denn eigentlich Gott? Er handelt ja gar nicht. Beweis mir doch, dass es Gott gibt. Zeig mir doch, was er tut. Wo bleibt denn sein Gericht? Wenn es Gott wirklich gäbe, dann müsste er doch schon längst eingeschritten sein. Aber guck doch, ich kann doch so leben, wie ich will. Er tut doch nichts. Wo bleibt seine Gerechtigkeit? Und wo bleibt seine Liebe? Will er uns wirklich Gutes tun, wenn er so lange damit wartet, dass er Jesus zurückkommen lässt? Sie sagen hier, unsere Väter sind schon gestorben. Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Diese Spötter sagen jetzt, siehst du, die Generation ist schon fast ausgestorben. Einige von unseren Vätern sind schon gestorben und Jesus ist immer noch nicht zurückgekommen. Wir sind ja noch viel weiter in der Geschichte. Wir sind ja 2000 Jahre weiter. Jesus ist immer noch nicht zurückgekommen. Im Nachhinein kann man sehen, dass das Ereignis, was Petrus in dem Abschnitt vom letzten Sonntag, auf das er zurückgreift, die Verklärung von Jesus, genau die Erfüllung dieses Wortes ist. Einige, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Denn Petrus, Jakobus und Johannes durften Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht sehen im Gespräch mit Mose und Elia auf diesem Berg der Verklärung. Und dieser Abschnitt folgt unmittelbar auf die Aussage, auf die Zusage, dass einige nicht sterben werden, bevor sie das Reich Gottes gesehen haben. Alles ist doch immer noch so, wie es seit Erschaffung der Welt war. Gott tut nichts. Es ist doch egal, wie wir leben. Wir sind nur uns selbst verantwortlich. Unser Handeln hat keinerlei Konsequenzen. Ich habe mich gefragt, woher dieses Denken kommt, das wir ja auch in unserer heutigen Zeit kennen und zugegebenerweise nicht nur von anderen kennen, sondern auch von uns selber. Es scheint etwas in uns drin zu stecken, das dieses Denken fördert und begünstigt. Ein Streben nach Ungebundenheit und nach Freiheit. Etwas in uns lehnt sich dagegen auf, dass jemand über uns bestimmt. Und in unserer heutigen Zeit, genauso wie damals, setzen wir Freiheit mit Bindungslosigkeit, mit Ungebundenheit gleich. Aber Freiheit bedeutet nicht Ungebundenheit. Wirkliche Freiheit, das bezeugt die Bibel, ist nur in der Gebundenheit an Jesus Christus möglich. Und wir kennen Beispiele aus unserem alltäglichen Leben, wo das genauso ist. Ich habe mir so ein paar Bilder aus dem Sport, die Freiheit beinhalten, überlegt. Beim Bergsteigen erleben viele Freiheit. Das ist wahre Freiheit, in die Berge zu klettern und von oben in die Täler oder über die Bergkuppen hinweg zu blicken. Aber der Bergsteiger, der sein Messer zückt und das Seil, an dem er hängt, durchtrennt, um ungebunden zu sein, dümmer könnte er kaum sein. Wahre Freiheit ist nur in Bezug oder in enger Verbindung mit diesem Seil möglich. Die Leute, die oben auf dem Dümpel mit dem Segelflugzeug fliegen, erleben Freiheit. Freiheit, wie ein Vogel durch die Luft zu schweben. Aber denkt ihr, einer von denen wird auf die Idee kommen, die Kuppel von seinem Flugzeug aufzumachen und auszusteigen, weil er sich eingeengt fühlt? Das wäre doch völlig dumm. Diese Freiheit ist nur erlebbar in Verbindung mit dem, was uns diese Freiheit ermöglicht, mit diesem Flugzeug. Ich fahre ab und zu schon mal gerne Motorrad. Ich habe keins, aber ich leihe mir schon mal eins, ganz selten. Und das vermittelt auch so ein Gefühl der Freiheit. Aber niemand wird doch auf die Idee kommen, bei 160, 180 auf der Autobahn den Lenker loszulassen, weil er sich so gebunden an dieses Gerät fühlt. Das wäre doch völlig verrückt. Wahre Freiheit ist nur in der Bindung an etwas oder an jemand möglich. Wahre Freiheit in unserem Leben können wir nur erleben, wenn wir an Jesus Christus gebunden sind, wenn wir in der Beziehung zu Jesus Christus leben. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei, so schreibt Johannes. Wo wir den Bezug zu Gott verloren haben, werden wir unfrei und zerstören uns selbst. Vermeintliche Freiheit entpuppt sich als Gefangenschaft. Eine vermeintliche Quelle entpuppt sich als ausgedörrtes Flussbett. Und wir erleben das auch in unserer heutigen Zeit, einen moralischen Verfall. Ein Verfall von ethischen Maßstäben, eine völlige Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit. All das ist doch keine Freiheit, sondern ein einziges Chaos. Und wie gesagt, ich möchte hier nicht über die sogenannte Welt herziehen. Wir erleben das auch in unserem Umfeld, wo wir den Bezug zu unserem Schöpfer verloren haben oder aufgekündigt haben. Da erleben wir, wie wir in Gefangenschaft geraten und wie alles um uns herum verfällt. So haben die Irrlehrer dort geredet. Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Denen, so Petrus, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe vom Wasser, dem Wasser der großen Flut. Ich habe mich gefragt, warum Petrus hier so oft das Wort Wasser benutzt, und habe zunächst vermutet, hier kommt der alte Fischer zum Vorschein. Wasser war ja sein Element, aber ich habe dann mal nachgeschlagen, wie das damals war, als die Sintflut kam und nachher der Bund mit Noah geschlossen wurde, wo Gott den Bund mit Noah geschlossen hat. Und ich hatte so vage im Gedächtnis, Gott hat doch eigentlich versprochen, dass er die Menschheit nicht mehr vernichten wird. Wie kann Petrus jetzt hier behaupten, dass Gott die Menschheit vernichten wird, dass das noch einmal kommen wird? Das kommt ja dann gleich. Und als ich genau nachlas, habe ich herausgefunden, das stimmt ja gar nicht. Gott sagt, ich werde nicht noch einmal eine Flut über die ganze Erde schicken, sodass alles Leben vernichtet wird. Das schließt aber nicht aus, dass Gott weiterhin richtet, dass wir weiterhin Rechenschaft für das abgeben müssen, was wir tun und was wir denken und was wir leben. Gott richtet weiterhin. Und in Kapitel 2 hat Petrus einige Beispiele mehr dazu genannt. Sodom und Gomorra, diese Städte, die völlig verfallen waren moralisch und die dann durchs Feuer gerichtet worden sind. Er schreibt sogar von einigen Engeln, die Gott gerichtet hat für ihr Verhalten, für ihre Auflehnung gegen ihn. Gott ist ein Gott, der richtet. Und dass er keine Flut mehr schicken wird, bedeutet nicht, dass ihm egal ist, was wir tun, sondern er wird auch weiterhin richten. Es ist nicht egal, wie wir leben. Gott hat uns geschaffen, um in Beziehung mit ihm unser Leben zu gestalten. Und Gott hat uns unser Leben gegeben, damit wir es in Dankbarkeit ihm gegenüber leben. Er will uns wirklich frei machen in der Beziehung mit ihm. Er will, und damit möchte ich Missverständnissen vorbeugen, er will, dass wir unser Leben genießen in der Beziehung mit ihm. Ja, er will, dass wir Spaß haben in der Beziehung mit ihm. Und das ist tatsächlich möglich. Hat man ja früher gar nicht geglaubt, dass das möglich ist, Spaß zu haben und mit Jesus zu leben. Er will das. Er will, dass wir unser Leben genießen. Und dass wir das Leben hier auf dieser Erde ausschöpfen in der Beziehung mit ihm. Wo wir uns von Gott loslösen und uns gegen ihn auflehnen, da wird er uns richten und verurteilen. Und das ist das, wie dieser Abschnitt weitergeht. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen im Verderben ausgeliefert werden. Das Gericht, das auch vor uns noch liegt, wird nicht mit Wasser geschehen, mit einer Flut, sondern mit Feuer. Dieser Tag des Gerichts wird kommen. Daran besteht nach dem Neuen Testament und auch im Alten Testament schon kein Zweifel. Gott wird einen Tag setzen, an dem Jesus wiederkommt und an dem er als Retter oder als Richter für uns wiederkommt. In Offenbarung 20 und 21 wird dieser Feuersee beschrieben. Dass Gott wiederkommt, dass Jesus wiederkommt als Richter, bedeutet, dass wir in allen Sprachen vor ihm stehen werden und ihn anbeten werden. Wir werden ihn anbeten. Und in Philipper 2 heißt es, dass jedes Knie sich vor diesem Richter und Retter beugen wird und bekennen wird, Jesus ist der Herr. Soweit ich das verstehen konnte, war das der Inhalt dieser Worte. Dass Jesus angebetet wurde und dass Gott unser Vater ist. Das wird der Inhalt sein unseres Gebets, wenn Jesus wiederkommt und wenn alle, egal wie du hier auf dieser Erde zu Jesus gestanden hast, wenn alle vor ihm niederfallen werden, wenn unsere Knie gebeugt werden, freiwillig oder mit Gewalt, und wenn wir ihn als den anerkennen werden, der er wirklich ist, der Herr und Richter dieser Welt. Das sind ja ganz klare Worte, ungewohnt klare Worte. Gottlose Menschen werden gerichtet. Wir mögen das ja lieber so in Grauzonen und nicht so schwarz-weiß. Die Bibel ist hier sehr schwarz-weiß. Und es gibt hier keine Grauzonen in der Bibel, wenn es um Gott als Richter, um Jesus Christus als Richter und um unsere Rettung geht. Es geht ja auch bei uns im Leben, gibt es Situationen und Aspekte, die nicht schwarz-weiß, die nicht in Grauzonen beschrieben werden können. Wenn du eine Frau fragst, bist du schwanger, dann gibt es keine schwammige, grauzonige Antwort. Dann gibt es nur Ja oder Nein. Wenn du einen Mann oder eine Frau fragst, bist du verheiratet, dann wirst du nicht die Antwort erwarten, naja, vielleicht, ich sag's dir später mal. Das ist doch eindeutig, ob du verheiratet bist oder nicht. Unabhängig davon, wie deine Ehe gerade läuft. Entweder bist du verheiratet oder nicht. Und genauso schwarz-weiß ist es, ob wir gerettet sind oder ob wir verurteilt werden vor Gott. Jesus kommt wieder. Und du wirst ihn als Retter erleben oder als Richter. Wir hören oft, auch im Alpha-Kurs, den Einwand, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott so hart ist. Gott ist doch Liebe. Wie kann Gott denn so hart sein? Wie kann Gott als Richter vorgestellt werden? Aber es ist egal, ob Gott in unser humanistisches Gottesbild passt oder nicht. Die Frage ist doch, ob unser Gottesbild zu dem Gott passt, an den wir glauben, der sich uns in der Bibel offenbart, der in unserem Leben anwesend ist. Darum geht's doch. Nicht, ob Gott zu unserer Erwartung oder unserer Vorstellung passt, sondern ob wir zu Gottes Vorstellung passen. Darum geht's. Ich finde, dass Gott total fair ist, indem er uns so knallhart vor die Konsequenzen stellt. Er lässt uns nicht ins offene Messer rennen, sondern er macht uns sehr deutlich, du hast hier in diesem Leben eine Entscheidung zu treffen. Und ich zeige dir jetzt, wo du entscheiden kannst, auf, wo der Weg weiterhin gehen wird. Entweder du wirst gerettet oder du wirst gerichtet. Einen Weg dazwischen gibt's nicht. Die Frage ist, sind wir arrogant, wenn wir so etwas behaupten? Arrogant wäre es, wenn wir sagen würden, wir sind die Guten, alle anderen sind schlecht. Aber es geht doch darum, dass wir in einer vergleichbaren Situation sind, wie jemand, der die Pläne eines Gebäudes in seiner Hand hat, das Gebäude brennt und er ruft anderen zu, hier ist der Ausgang, hier ist der Notausgang, folgt mir, ich weiß, wo es lang geht. Das ist die Situation. Ist derjenige arrogant? Ich glaube nicht. Sondern er will doch, dass möglichst viele gerettet werden. Jesus kommt wieder. Und die große Frage, die sich auch damals schon stellte, wann wird das sein? Warum wartet Gott so lange? Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Was heißt das? Das wird schon in dem Psalmen, im Psalm 90 so ausgedrückt, dass Gott ein ganz anderes Zeitmaß hat als wir. Und ich glaube, man könnte das so in unsere Sprache übersetzen, nicht als Gleichung, einmal 1000, 1000 mal 1, sondern Gott kann an einem Tag so viel tun, wie wir umgekehrt. Gott kann an einem seiner Tage so viel tun, wie wir es noch nicht mal in 1000 Jahren schaffen würden. Und gemessen an Gottes Zeitperioden sind 1000 Jahre für ihn so kurz wie für uns ein Tag in unserer Zeitrechnung. Gott hat ein ganz anderes Zeitmaß. Gemessen an der Ewigkeit sind 1000 Jahre so verschwindend gering wie für uns ein Tag, der vielleicht, weißt du noch, was am 10. Januar war? Schon langs vergessen, obwohl es erst wenige Monate her ist. Für Gott ist diese Relation in Bezug auf die Ewigkeit, gilt die für 1000 Jahre. Jesus kommt wieder, aber dann, wenn Gott den Zeitpunkt bestimmt hat. Und Petrus verrät uns auch den Grund. Gott ist ein Gott der Liebe, ja, er ist ein Gott der Liebe. Und er möchte, dass noch viele Menschen zu ihm umkehren, am liebsten alle, so wird es hier ausgedrückt. Es ist Ausdruck von Gottes Geduld und von Gottes Liebe, dass er wartet. Zu Gott umkehren, was bedeutet das? Gott verurteilt und bestraft gottloses Tun. Er verurteilt, wo Menschen sich von ihm loslösen, wo Menschen losgelöst von ihm leben. Und das war nicht nur damals so, zur Zeit des Alten Testaments, zur Zeit von Noah oder zur Zeit von Sodom und Gomorra. Und auch nicht nur zur Zeit des Petrus, sondern es ist immer noch so. Und das Erschreckende ist, hier sind wir alle gleich. Keiner von uns genügt Gottes Ansprüchen. Wir werden vor seinen Ansprüchen nicht gerecht. Gott ist aber ein Gott, der gerecht ist. Und jemand hat einmal eine Analogie erzählt, eine Geschichte, die das so ein bisschen verdeutlicht. Stell dir vor, du hast eine große Dummheit gemacht und wirst vor Gericht gestellt. Und du wirst verurteilt, eine immens große Geldsumme zu bezahlen. Eine Summe, die du niemals bezahlen kannst. Der Richter würde sich doch unglaubwürdig machen, wenn er sagt, okay, du kannst nicht zahlen, du gehst frei aus. Der Richter muss sich nach dem geltenden Recht richten. Genauso muss sich Gott danach richten, nach dem Recht, was er aufgestellt hat. Sonst macht er sich unglaubwürdig. In dieser Geschichte geht es dann so weiter, dass der Richter ein alter Schulfreund von dir ist. Und er verurteilt dich knallhart für diese Geldstrafe, von der er genau weiß, du kannst sie niemals bezahlen. Nachdem die Gerichtsverhandlung vorbei ist, trefft ihr euch auf dem Flur. Der Richter zückt seine Brieftasche, nimmt einen Scheck raus und schreibt den vollen Betrag dieser Strafe ein. In diesen Scheck und gibt dir diesen Scheck. Und sagt, ich weiß, du kannst nicht bezahlen, ich bezahle für dich. Und allein auf diese Weise wird der Gerechtigkeit Genüge getan, aber auch der Freundschaft und der Liebe, die der Richter zu dir hat. Genau das hat Gott getan vor 2000 Jahren. Wir sind alle verurteilt vor Gott. Wir werden von Gott verurteilt. Gott richtet. Gott ist es nicht egal, wie wir leben. Und keiner von uns kann Gottes Maßstäben genügen. Vor 2000 Jahren starb Jesus Christus am Kreuz. Und hier hat Gott selber in seinem Sohn den Preis bezahlt, den wir hätten zahlen müssen. Jeder von uns müsste an diesem Kreuz hängen. Jeder von uns hätte an dieses Kreuz genagelt werden können und grausamst erleben müssen, was es bedeutet, von Gott verlassen zu sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Strafe hat Jesus Christus für dich und für mich auf sich genommen. Und wir werden das nachher feiern im Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Ausdruck unseres Dankes ihm gegenüber. Ja, das hast du für mich getan. Und ich will mein Leben in deinem Licht leben. Ich weiß, dass ich Sünder bin, aber ich weiß, dass ich ein begnadeter Sünder bin, dass du alles für mich getan hast. Und immer noch gibt es Menschen, die dieses Angebot von Jesus ausschlagen. Wie schade, wie traurig und wie unnötig. Jesus hat es sich alles kosten lassen, uns freizukaufen, die Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen. Ähnlich wie Feuerwehrmänner, die ein Sprungtuch ausbreiten vor einem brennenden Gebäude, um diejenigen, die noch drin sind, zu retten in diesem brennenden Haus. Stellt euch vor, da steht jemand am Fenster, sieht dieses Sprungtuch und der Feuerwehrhauptmann ruft, spring, hier genau in die Mitte. Und derjenige wird sagen, du bist ja total intolerant. Das ist ja voll arrogant. Ich bleib lieber hier. Wie unnötig. Derjenige wird doch zugrunde gehen. Gott hat alles getan, damit wir gerettet werden, weil Gott ein Gott der Liebe ist, der nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zu ihm umkehren. Und ich möchte dich heute fragen, wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getan hast, willst du es heute tun? Lass diese Frage nicht ungeklärt. Noch ist der Zug nicht abgefahren. Fahr mit. Schlag ein in die Hand, die Gott dir ausstreckt. Mach das fest. Und wenn du das heute tun möchtest, dann komm doch nach dem Gottesdienst auf Damaris oder mich zu. Such das Gespräch, um das wirklich festzumachen. Diese Beziehung zu Jesus Christus, für die wir geschaffen wurden. Lass diese Frage nicht offen. Und wenn du schon lange mit Jesus lebst, dann stell dir die Frage, lass dir die Frage stellen, wer in meinem Umfeld kennt Jesus Christus noch nicht? Wem kann ich ein Wegweiser sein? Wir haben doch diesen Gebäudeplan vor uns. Wir können so viele wie möglich noch mitnehmen zur Rettung. Wem in meinem Umfeld kann ich helfen? Indem ich für ihn oder sie bete. Indem ich das Gespräch suche. Indem ich vielleicht auch, wie Eva das vorhin gesagt hat, jemand einlade zum Alpha-Kurs oder zu anderen Angeboten, die es dafür gibt, um von dieser rettenden Botschaft von Jesus Christus zu hören. Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.